Fritz aus der Bibliothek.
Willkommen in der Stadt der Bücher in Lauterbach.
Rückwärts heißen wir Luab,
Nahoi,
Ineram,
Asiul,
Eubav,
Iref,
Araik.
Und vorwärts heißen wir
Paul,
Johann,
Marlene,
Luisa,
Fabio,
Ferry,
Chiara.
Und im Durchschnitt sind wir 10,42,85714 Jahre alt.
Wir sind hier in der Stadtbücherei Lauterbach und das war mal früher eine alte Schule. Da ist auch mein Opa draufgegangen auf diese Schule und ich freue mich sehr, dass ich bei diesem Podcast auch mitmachen darf.
Wir haben hier in Lauterbach eine echt coole und eine moderne Stadtbücherei. Wir Kinder und Jugendliche haben hier einen ganzen Stockwerk für uns allein. Hier können wir Tonis, Konsolenspiele, CDs, DVDs und natürlich ganz viele Comics und Bücher ausleihen. Und wenn wir Lust haben, können wir im Makerspace sogar Roboter ausprobieren.
Hier gibt's sehr viele Sehenswürdigkeiten. Ein paar davon sind das Löwendenkmal, Hochhausmuseum und es gibt hier so eine ganz besondere Legende über den Lauterbacher Strolch. Und da gibt's auch ein Lied zu, in Lauterbach habe ich meinen Strom verloren.
Ja, wir sind ja hier im Vogelsbergkreis mitten in Hessen und das Fahrradfahren ist schwer, weil man muss immer den Vulkan hochfahren, weil hier gab's früher viele Vulkane. Und hier in der Stadt Lauterbach leben auch 13.500 Leute.
Mal gucken, wen wir hinter dieser Tür entdecken.
Hallo, ihr sieben Podcast-Profis. Ich bin Petra Scheuer und arbeite hier in der Stadtbücherei Lauterbach. Kommt rein in unsere Kinderbibliothek. Hier könnt ihr mal so richtig los podcasten. Ich habe auch schon ein spannendes Buch für euch.
Also schön, dass ihr da seid. Wir machen heute was Besonderes, nämlich einen
Podcast.
Ihr habt nämlich alle das Buch, das wir heute lesen wollen oder mit dem wir uns beschäftigen, gar noch nicht gelesen und werdet es heute kennenlernen. Wir werden uns zusammen auf eine Reise begeben, dieses Buch kennenzulernen. Und wir reisen zusammen nach Ozeanis mit Karacho in die Tiefe. Das Buch hat Anna Ruhe geschrieben und illustriert hat es Max Meinzold. Und es ist erschienen im Arena Fun Verlag. Ich möchte euch das Buch jetzt auf eine besondere Art und Weise vorstellen. Habt ihr schon mal was von einem Bookslam gehört?
Nee,
haben wir noch nie.
Okay, lehnt euch entspannt zurück und hört zu. Wisst ihr, was Soul Pets sind? In Seeland, wo unsere Geschichte spielt, tief unter der Erde, ist es gut, ein Soul Pet zu haben. Übersetzt bedeutet Soul Pet Seelenhaustier. Aber Soul Pets sind keine Haustiere. Man würde sie niemals in Käfige sperren oder anleinen. Sie sind eher sowas wie beste Freunde auf Lebenszeit. Es gehört eine Menge Glück dazu, ein Soul Pet zu finden. Denn erst wenn sich ein Mensch und ein Tier freiwillig zusammentun, entsteht eine Art Verbindung. Sowas wie ein unsichtbares Band. Ich bin übrigens Levi. Ich lebe zusammen mit meinen beiden Freunden, also Enno und Carla, hier in so einem Baumhaus. Wir haben keine Eltern mehr und müssen uns alleine durchschlagen. Enna und Carla haben Soul Pets. Carla hat die Sturmmöwe Isla. Und Enno, mein bester Freund, seit ich denken kann, hat einen Pilotwal namens Zeta. Ich habe leider keins. Ach ja, ihr wollt wissen, wo wir hier leben. Wir leben in Seeland, genauer gesagt in dessen Hauptstadt Milna. Soweit das Auge reicht, gibt es hier nur Wasser. Denn Seeland ist ein weites, unterirdisches Meer. Wir drei sind ein gutes Team. Wir nennen uns Mavericks. Das bedeutet so viel wie Außenseiter und das sind wir wohl auch. Leider haben wir so gut wie kein Geld. Und das braucht man auch hier in Seeland, um Essen zu kaufen und seine Speedkleider zu modernisieren und zu reparieren. Um zu Geld zu kommen, nehmen wir an den großen Ozeanis-Rennen teil. Die werden hier in Seeland veranstaltet und sind nicht ganz legal. Die Leute wetten darauf, welche Mannschaft gewinnt und die Gewinner bekommen dann was von dem Wetteinsatz als Lohn. Hört sich einfach an, oder? Aber man braucht jede Menge Geschick und einen guten Plan und sehr gute Speedkleider und auch die Soulpads können helfen. Und wir sind gut. Nur leider haben die Mavericks noch nie gewonnen. Aber dieses Mal muss es klappen. Wir haben Hunger.
Achtung, Achtung an alle, die am Oceanis-Rennen teilnehmen. Der Parcours muss vom gesamten Team gefahren werden. Findet heraus, wo der Pokal ist. Er gilt als Beweis, dass er auch in allen Zonen wart. An jeder Zwischenstation gibt es einen Hinweis auf den nächsten Stopp, der zum Ziel führt. Die Route des Rennens ist keinem Team beim Start bekannt. Wetteinsätze können noch in den nächsten 2 Minuten angenommen werden. Wer setzt auf?
Wenn ihr wissen wollt, ob die Mavericks dieses Mal gewinnen oder ob vielleicht auch Levi bald ein Soulpad hat, dann lest Oceanis mit Carajo in die Tiefe.
Hey Petra, das war ja ein cooler Bookslam, aber ich lese jetzt euch nochmal den Klappentext vor. Hi, mein Name ist Levin Nolan und ich lebe in einem Land tief unter der Erde. Hier gibt es riesige Wasserstädte, leuchtende Höhlenlabyrinthe und jede Menge Tiere, die nur darauf warten, jemanden wie mich zu ihrem nächsten Mittagessen zu machen. Klingt abenteuerlich, ist es auch. Und das war noch nicht alles. Zusammen mit meinen Freunden Carla und Eno werde ich beim nächsten Oceanis-Wettrennen antreten. Die sind nicht nur strengstens verboten, sondern auch echt riskant. Aber blaue Flecken hin oder her. Wir müssen das Rennen gewinnen, denn nur mit dem Preisgeld können wir unser Zuhause beschützen. Und dafür würde ich jede noch so große Gefahr in Kauf nehmen. Ganz egal, ob sie über oder unter Wasser auf mich wartet.
Was fällt euch denn auf, wenn ihr das Buch das erste Mal in die Hände nehmt?
Also das ist ein ziemlich handliches und schön gezeichnetes Buch auf jeden Fall. Und ich finde auch schön, dass die Schrift nicht immer gleich ist, sondern auch mal ein bisschen größer und auch mal ein bisschen wellig ist. Also sehr schönes Buch.
Ich habe jetzt zwar nur eine Leseprobe, aber da ist auch schon die Schrift richtig toll, finde ich die. Verschiedene Größen, verschiedene Schriftarten und es sind auch nicht nur ein Bild pro Seite oder sowas, sondern es sind mehrere und große Bilder auf einer Seite und manchmal erziehen sich halt auch ein Bild als Hintergrund über eine Doppelseite hinweg.
Also ich finde, das Buch ist sehr schön designt. Man sieht sehr viele Bilder, verschiedene Schriften auch. Und es ist auch, dass man halt vielleicht ein bisschen länger dran bleibt als bei einem normalen Buch, ja, weil es halt so viel zu entdecken gibt.
Also ich finde das auch cool, dass da die Leute, die da sind, die in dem Buch spielen, dass die auch erklärt werden, was die machen oder was da jetzt bei denen los ist, also dass so Steckbriefe da sind.
Ich finde es toll, dass da auch so Sprechblasen sind. Da weiß man auch, wer das gesprochen hat.
Das ist halt ein Comic und ein, wie soll ich so sagen, ein Buch gemischt.
Ja, ich finde, dass der Text und die Bilder ganz wunderbar zusammenpassen. Also der Text wird direkt in Bilder umgesetzt. Da gibt es so eine Stelle, da versinkt der Hauptdarsteller im Meer. Die Schrift verändert sich und verzerrt sich, je weiter er nach unten sinkt. Und das finde ich irgendwie ganz toll. Vielleicht findet ihr die Stelle. Wir wollen zusammen Anna Ruhe kennenlernen und mit ihr zusammen ein Interview führen.
Wir wollen Ihnen heute ein paar Fragen stellen. Ich bin der Fabio.
Und ich bin die Luisa.
Hi ihr zwei. Ich freue mich riesig, hier zu sein und bin ganz, ganz gespannt schon auf eure Fragen.
Wir sind ja hier in der Stadtbücherei Lauterbach und machen einen Podcast für den Bücheralarm über Ihr Buch Oceanis. Wo sind Sie denn gerade?
Ja, ich bin tatsächlich gerade im Urlaub, sind ja Sommerferien gerade, zumindest in Berlin. Ich glaube, in anderen Ländern fangen sie gerade erst an. Und ich bin hier ganz unspektakulär in Brandenburg in einem kleinen Bauernhaus, mitten auf dem Land, so richtig in der Pampa, kann man sagen, mit Blick auf die Felder. Ich bin ganz viel durch die Wälder gelaufen und habe in den Himmel geguckt. Und von hier aus winke ich euch zu und bin da.
Wie sind Sie auf die Idee mit den Soulpads gekommen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich immer dachte, es ist so unfassbar cool, alleine überhaupt ein Tier zu haben. Aber wenn man eben ein Tier hat, mit dem man sich irgendwie ja verständigen kann, also gar nicht nur so durch Sprache, sondern einfach auch so emotional, ne, dass man so nachempfinden kann, wie geht's denn der Katze, die da auf meinem Schoß sitzt in Wirklichkeit? Die schnurrt zwar, ne, man kann dann schon so ein bisschen nachempfinden, aber was denkt die sich denn dabei oder was geht so in ihrem Kopf vor? Und so bin ich ein bisschen auf die Idee gekommen, dass man so eben nicht nur menschliche Freunde hat, sondern auch tierische, mit denen man so eine ganz besondere Verbindung hat. Ein bisschen wie so ein allerbesten Freund, eine allerbeste Freundin nur als Tier.
Sie haben ja viele tolle Bilder in dem Buch Oceanis und wir haben herausgefunden, dass der Mats Meinzold die Bilder gezeichnet hat, der Illustrator. War beim Schreiben schon klar, wo die Bilder hinkommen und was für Bilder da hinkommen? Oder hat der Mats Meinzold das erst danach gezeichnet, als der Text schon komplett fertig war?
Das ist so eine Mischung gewesen. Also ich habe mit Max ja schon viele Bücher gemacht, aber diese Art von Buch war ganz neu für uns beide, dass man eben so eine Geschichte erzählt. Das ist ja der Grundgedanke davon, dass Teile im Text erzählt werden und Teile im Bild. Das muss man natürlich so ein bisschen, ja, flexibel, glaube ich, kann man sagen, entwickeln. Also manche Teile habe ich dann geschrieben und dann hatte Max die aber in den Bildern umgesetzt und habe ich den Text wieder rausgenommen und andersrum aber genauso. Und das war ein bisschen Rantasten. Aber klar, also natürlich habe ich erstmal die Geschichte entworfen und dann hat sie Max bekommen. Ein bisschen kannte Max sich da drin schon ganz, ganz gut aus in diesem Kosmos, weil wir haben ja unser allererstes Buch zusammen gemacht, das in diesem Seeland-Kosmos spielt, in dem Oceanis eben jetzt auch weitererzählt wird. Und dadurch hatte Max natürlich schon eine ganze Menge Hintergrundwissen und hat dann auch selbst einfach ganz viel dazu entwickelt, was dann auch von ihm kam und was er dann einfach in den Bildern mit reingesetzt hat, was ich dann einfach weitererzählen konnte. Also es war eine sehr, sehr ungewöhnliche Art des Schreibens und des Illustrierens.
Konnten Sie sich den Illustrator selber aussuchen oder kennen Sie ihn persönlich?
In dem Fall beides. In dem Fall war es mein ganz großer Wunsch, dass Max das macht, weil er eben, wie gesagt, das erste Buch Seeland auch schon mit mir gemacht hat. Und dadurch habe ich ihn mir ganz doll gewünscht und ganz doll die Daumen gedrückt, dass er das dann auch macht und überhaupt Zeit hat dafür. Und das war dann zum Glück auch der Fall.
Wie lange haben Sie an dem Buch Oceanis geschrieben?
Ganz schwer zu sagen, wie lange es gedauert hat, weil das so lange schon in meinem Kopf herumgeschwirrt ist, die Idee dazu. Und das kann man so schwer in Zeiten messen. Und die Hauptarbeit entsteht ja bei Büchern gar nicht dann, wenn man sich hinsetzt und es dann aufschreibt, sondern eigentlich in der Zeit davor, wenn man eher so eine Idee erstmal wie so Jonglierbälle in der Luft in seinem Kopf umherschmeißt und darüber nachdenkt, was könnte das für eine Geschichte sein, wie könnte die, was könnte da drin vorkommen. Und wenn man das so ein bisschen schon hat, dann geht das Schreiben manchmal schneller als alles andere. Insofern kann ich es wirklich schwer sagen, aber ein paar Monate hat das Umsetzen dann natürlich schon gedauert.
Wie fühlen Sie sich, wenn Sie Ihr eigenes Buch in der Buchhandlung oder in der Bibliothek stehen sehen?
Das ist immer wieder total aufregend und total toll. Ich glaube, das hört auch nie auf, dass es immer wieder so ein ganz besonderer Moment ist, weil man ja so eine Idee, die so seltsam im eigenen Kopf herumschwirrt, plötzlich in der Hand hält. Das ist ganz, ganz, ganz toll, immer wieder.
Mein Lieblingsplatz zum Lesen ist ja der Wald. Was ist Ihr Lieblingsplatz?
Oh, der Wald, wie cool. Mein Lieblingsplatz, eine Hängematte, um ehrlich zu sein.
Wo schreiben Sie denn dann am liebsten? Weil das wird ja nicht so in der Hängematte sein.
Geht auch zur Not, geht alles. Zum Glück kann man ja fast überall schreiben. Man braucht ja nur so ein bisschen eine kleine Unterlage oder den Laptop in meinem Fall meistens. Aber am allerliebsten schreibe ich tatsächlich ganz unspektakulär an meinem Schreibtisch. Wenn ich meine Tür zumachen kann, mich an meinen Tisch setze, dann schreibe ich ehrlich gesagt am liebsten da. Wie ging es euch denn beim Lesen von Oceanis, als ihr so unter Wasser abgetaucht seid? Wie fandet ihr das?
Ich fand das richtig toll, auch mit den Bildern. Die haben mich richtig festgehalten in dem Buch. Ich hätte am liebsten die ganze Zeit weitergelesen. Das war wirklich toll. Vielen Dank für Ihr Interview und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und einen schönen restlichen Urlaub. Viel Spaß noch.
Tschüss aus Lauterbach.
Ja, tschüss hier vom Land und vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich habe mich riesig gefreut.
Stellt euch vor, ihr könntet ein Soul Pet haben. Für welches Tier würdet ihr euch entscheiden?
Vielleicht ein Hund?
Ein Pinguin.
Ich hätte gerne eine Schildkröte.
Ich hätte gerne eine Katze.
Ein Igel.
Ich hätte gerne einen Steinadler.
Ich hätte gerne einen Hasen.
So, Jetzt geht es aber wirklich los mit dem Vorlesen.
Ich nehme euch jetzt mit Karacho mit in die Stelle, wo Levi vielleicht seinen Soulpad findet. Bo. Irgendwas plätschert unter mir. Ich greife mir eine der Laternen, beuge mich über den Rand der Holzplattform und leuchte hinab. Wasserkreise wackeln auf der spiegelnden Oberfläche. Aber nichts ist zu sehen. Seltsam. Ich starre in die Nacht. Es ist ruhig. Zumindest hier draußen scheint alles zu schlafen. Selbst Islas Kopf steckt unter ihrem Flügel. Doch plötzlich zucke ich zusammen. Ein Knurren schneidet durch die Stille. Auf einmal spritzt mir Wasser ins Gesicht. Ich drehe mich ruckartig zur Seite und erschrecke mich fast zu Tode. Neben mir, auf meiner Holzplattform, sitzt der Seepuma. Er knurrt leise und ich bin mir ohne jeden Zweifel sicher, dass es der Seepuma ist, den ich gerettet habe.
Was machst du hier?
Der Seepuma legt den Kopf schief und sieht mich aus seinen Riesenaugen an. Fast als wolle er mir etwas sagen. Möglichst unauffällig rutsche ich nach hinten. Doch der Seepuma rührt sich gar nicht. Er fixiert mich nur, während ich einfach zurückstarre. Was hat er vor? Neugierig sieht er aus, als wüsste er auch nicht so richtig, was er von mir halten soll. Er senkt den Kopf, schnuppert und kommt nun doch näher. Stocksteif bleibe ich sitzen. Ausweichen kann ich nicht, ohne ins Wasser zu fallen. Eine Waffe habe ich auch nicht. Einen Moment lang halte ich die Luft an. Unsere Blicke treffen sich und auf einmal habe ich viel weniger Angst, als ich wahrscheinlich haben sollte.
Hi, fast wäre ich heute deinetwegen erstickt. Danke, dass du mich noch gerettet hast.
Der Seepuma fixiert mich weiter. Und dann, ohne einen Laut von sich zu geben, schiebt er seine Pfote über die Plattform. Sie zieht eine rote Spur hinter sich her. Erst jetzt begreife ich, warum er mir gefolgt ist. Das Netz hat ihm tief in die Haut geschnitten und er braucht jemanden, der ihm hilft.
Verstehe, dann hole ich mal den Medizinkasten. Aber tu meinen Freunden nichts, ja?
Im Halbdunkeln krame ich unsere Metallbox für Notfälle hervor. Ich halte sie dem Puma hin, damit er sieht, was ich vorhabe und er mich nicht verschreckt doch noch angreift. Ob er mich verstehen kann, weiß ich nicht. Langsam rücke ich näher auf den Puma zu. Er beginnt wieder zu knurren, bewegt sich aber nicht vom Fleck. Ich friere in meiner Bewegung ein.
Was soll das denn? Ich dachte, du brauchst Hilfe, du bist doch zu mir gekommen, also halt still.
Einen weiteren Moment lang starren wir uns an. Wir überlegen wohl beide, ob wir uns vertrauen sollten oder nicht. Doch dann kommt der Seepuma als erster zu einer Entscheidung. Er legt den Kopf auf die noch heile Pfote und sieht aus seinen Riesenaugen zu mir hinauf.
Tut es sehr weh?
Der Seepuma gibt einen kläglichen Laut von sich, also rutsche ich ein Stück näher. Mit zittrigen Händen fange ich an, die Pfote zu verarzten.
Wie heißt du eigentlich?
Doch außer einem Brummen bekomme ich keine Antwort. Immerhin klingt es freundlicher. Da schießt mir auf einmal ein völlig absurder Gedanke durch den Kopf. Was, wenn der Seepuma mein Soulpad sein könnte? Mein Herz schlägt schneller bei der Vorstellung. Doch es ist unmöglich, selbst wenn der Seepuma es zulassen würde. Die Seeländer fürchten seine Art. Niemand würde ihn jemals mit mir zu den Ozeanis rennen lassen.
Ich heiße jedenfalls Levi.
Alles, was ich als Antwort zurückbekomme, ist ein weiteres Brummen, kurz und abgehakt.
Vielleicht gebe ich dir einfach einen Namen für den Fall, dass wir uns wiedersehen,
frage ich. Der Seepuma verdreht nur seine Augen, doch immerhin gibt er ein weiteres Brummen von sich, als wollte er mir zustimmen.
Das klang fast wie Bo. Was meinst du? Ich könnte dich Bo nennen. Das passt doch zu dir, findest du nicht?
Diesmal knurrt der Seepuma, aber es klingt anders als sonst. Beinahe so, als ob ihm Bo tatsächlich gut gefällt.
Verjagt. Ich will Bo schnell wegscheuchen, doch es ist zu spät. Schon im nächsten Moment wackelt die Plattform, auf der wir zusammensitzen. Da springt plötzlich Clara zu mir, dicht gefolgt von Isla, die wild mit ihren Flügeln schlägt und den Kopf des Seepumas umkreist. Nah genug, um ihn aus der Fassung zu bringen, aber weit genug entfernt, um nicht von ihm geschnappt werden zu können.
Verschwinde, du Biest!
Carla hat etwas in der Hand. Oh nein, das ist unser Wafer, den wir zur Verteidigung benutzen. Schon greift Clara an und schlägt den Stab direkt in Bos verletzte Pfote.
Spinnst du, Carla?
Der Seepuma jault auf, dicht gefolgt von einem Grollen, das wieder so dunkel und tief klingt, wie bei unserer ersten Begegnung. Bo baut sich vor uns auf. Er fletscht die Zähne, reißt sein Maul auf und macht erst einen und dann noch einen Schritt auf Clara zu. Ich bringe mich zwischen Carla und Bo. Doch da springt bereits Enno von der oberen Plattform auf den Seepuma zu. In seiner Hand ein Wurfnetz.
Zurück!
Bo wirft mir einen Blick zu, der nur noch aus Wut und Enttäuschung besteht. Wieder fletscht er die Zähne und macht einen Satz auf uns zu. Wir zucken alle gleichzeitig zusammen.
Nicht!
Schreie ich und werfe mich vor Enno und Carla. Doch die bohrt dem Seepuma bereits erneut unseren Wafer in die Pfote. Bo wirft mir einen letzten Blick zu, der mir Gänsehaut über die Arme laufen lässt. Er sieht mich an, als hätte ich ihn verraten. Noch bevor ich Bo aufhalten kann, macht er einen Satz. Wir ducken uns gleichzeitig. Enno wirft sich über Carla, ich mich über Enno, aber Bo ist längst im Wasser verschwunden. Ich versuche, ihm eine Entschuldigung hinterherzurufen, aber er hört sie nicht mehr. Alles ist wieder leise und ruhig. Ich rappel mich auf und reiche Enno und Carla die Hand, um ihnen ebenfalls aufzuhelfen. Ihre Fragen sausen mir alle gleichzeitig entgegen.
Geht es dir gut?
Warum hast du nicht um Hilfe gerufen?
Was sollte das denn?
Was, verdammt nochmal, macht ein Seepuma in deinem Bett?
Ich seufze und lasse mich im Schneidersitz auf den Boden fallen.
Ihr habt doch seine Wunde gesehen.
Unterbreche ich die beiden.
Ich habe ihn unter Wasser in der Todeszone befreit. Er brauchte Hilfe und er hat mir vertraut.
Carla starrt mich an, als hätte ich den Verstand verloren. Also erzähle ich den beiden Stück für Stück, was eigentlich genau passiert ist.
Du hast einen Seepuma zu uns nach Hause gelockt. Echt jetzt?
Er wollte uns nichts tun. Er brauchte Hilfe. Und er mag mich, glaube ich. Zumindest war das so, bevor ihr ihn angegriffen habt.
Bitte schön, gern geschehen. Das nächste Mal mache ich es mir einfach gemütlich und schaue zu, wenn dich ein gefährliches Raubtier genüsslich verspeist.
Er wollte mir wirklich nichts tun, nur weil er ein Seepuma ist.
Psst! Wir sollten das besser für uns behalten. Wenn die Leute in Milma mitbekommen, was passiert ist, tauchen bei uns sofort ein paar Jäger auf. Das wäre die Sensation, ein echter Seepuma. Wenn das rauskommt, ist unser Versteck aufgeflogen. Vergiss nicht, wir können hier nur wohnen, solange niemand davon weiß, dass wir das tun. Es muss weiterhin unser Geheimnis bleiben.
Mir hat das Buch gut gefallen. Und euch?
Ich habe richtig Lust bekommen, das Buch weiterzulesen.
Von mir gibt's einfach 10 von 10 Punkte. Das Buch war wirklich super, auch mit den vielen Bildern und ja.
10 von 10, sehr gut.
Oh, ich muss 12 von 10 Punkten geben und ich freue mich auch schon auf den zweiten Band und den werde ich mir hier bestimmt auch ausleihen.
Danke für den schönen Pop-Up-Podcast.
Bis bald in Lauterbach.
Und kommt uns doch alle mal in der Stadtbücherei besuchen. Tschüss!